bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses am 1. Januar 1934 werden bereits alle Patientinnen und Patienten in der Heil- und Pflegeanstalt Egelfing H im Sinne des Gesetzes erfasst. Das Personal Egelfing H beteiligt sich an der erbbiologischen Bestandsaufnahme der gesamten Bevölkerung. Es werden sogenannte Sippentafeln von Angehörigen der Patientinnen und Patienten erstellt. Zwischen 1934 und 1943 werden in Egelfing H mindestens 1703 Zwangssterilisationen durchgeführt. Betroffen sind 742 Patientinnen und 961 Patienten aus oberbayerischen Pflegeanstalten. Der Leiter der oberbayerischen Kreis-, Heil- und Pflegeanstalt Egelfing H, der Psychiater Dr. Hermann Pfannmüller, bearbeitet ab dem 17.11.1939 als Gutachter über 2000 Meldebögen innerhalb von 3 Wochen neben seiner normalen ärztlichen Tätigkeit. Die Meldebögen gehen an den Reichsausschuss, wo die Tötungen beschlossen wurden. In Egelfing H war eine der sogenannten Kinderfachabteilungen, wo Kinder zur Ermordung hingebracht wurden. In den Kinderfachabteilungen, das Tarnwort für Tötungsabteilung, wurden tödliche Dosen von Luminal oder Morphiumscopolamin verabreicht. Später wurden die Kinder auch in den Gaskammern der T4-Tötungsanstalten ermordet. In Egelfing H wurden zwischen November 1940 und Mai 1945 332 Kinder durch Medikamente oder Nahrungsentzug getötet.
An die Direktion in Egelfing H, 13.06.1941. Ich möchte die Direktion bitten, mir über den Gesundheitszustand meines Kindes Maria, Alter 3 Jahre, Nachricht zukommen zu lassen, da das Kind von hier fortkam, ohne uns irgendetwas zu sagen. Ich als Mutter habe das Kind nicht mehr sehen dürfen seit 6 Monaten. Am Christi-Himmelfahrtstag war ich oben in der Anstalt Wiesloch. Da wurde mir der Besuch verweigert. Warum, weiß ich nicht. Ist das vielleicht recht, einer Mutter das zu verweigern? Bitte schreiben Sie mir oder lassen von einer Schwester mir schreiben, wie es dem Kind geht. Und warum das Kind so Hals über Kopf wegkam, ohne dass wir Eltern es noch einmal sehen durften.
Am 11.08.41 wird das ausgehungerte Mädchen mit Luminal ermordet.
Es war 1939 aber schon etwas laut geworden, dass die kranken Kinder auf irgendeine Art aus der Welt geschafft werden sollten. Mir war daher sofort klar, dass hier gegen meinen Willen etwas gespielt werden sollte und wandte mich gegen die Verlegung des Kindes sofort fernmündlich an das Stadtjugendamt, um gegen dieses Vorhaben Protest einzulegen. Dabei sagte ich auch, dass mir der Zustand in der Anstalt H schon lange nicht mehr gefällt und ich seit einiger Zeit selbst in Erwägung gezogen habe, das Kind anderweitig unterzubringen. Auf alle Fälle dulde ich nicht, dass ohne mein Einverständnis mit dem Kind irgendetwas getan wird. Mir wurde daraufhin zugebilligt, das Kind selbst irgendwo unterzubringen und bis ich etwas Passendes gefunden hätte, das Kind in der Anstalt H zu verbleiben hat. Am 23. März 1939 haben wir unsere Tochter in der katholischen Pflegeanstalt Schönbrunn untergebracht. Schönbrunn war das größte Heim für geistig Behinderte der Erzdiözese München und liegt eine halbe Stunde von der Bahnstation Röhrmoos an der Bahnstrecke München-Ingolstadt in einer fruchtbaren, waldreichen Gegend mit gesunder Luft. Immer wieder fuhren wir mit unseren beiden kleinen Kindern nach Schönbrunn und verbrachten den Tag gemeinsam mit unserer Tochter auf dem Gelände der Anstalt. Aber im Dezember 1940 traten die Todesnachrichten und das Abholen der Kinder von Schönbrunn auf. Ich wollte mein Kind unter allen Umständen vor den vermutlichen Morden retten und holte noch in der Nacht des 15. Dezember mein Kind. Wegen der Enge in der Wohnung, die das Kind nicht mehr gewohnt war, und der Nachbarschaft eines Mietshauses war es mir jedoch nicht möglich, das Kind länger als 3 Tage zu Hause zu behalten, und ich gab es mit sehr gemischten Gefühlen wieder nach Schönbrunn zurück. Nach Schönbrunn wurden Leute aus den Münchner Altersheimen gebracht, weil die Wehrmacht die Münchner Altersheime beansprucht hat. Im Juni 1944 haben wir dann die Nachricht bekommen: Wir teilen Ihnen mit, dass wir heute auch Ihre Tochter in die Heil- und Pflegeanstalt Egelfing verbracht haben. Diese Überstellung ist angeordnet worden, weil in Schönbrunn ein Krankenhaus eingerichtet wird. Am 2. Juni 1944 musste unsere Tochter mit 46 weiteren Kindern Schönbrunn verlassen.
Es ist üblich gewesen, dass jeder einzelne Pflegling, der im Dritten Reich abgeholt wurde, noch in Schönbrunn die heilige Beichte und die Kommunion empfangen hat. Jene, die körperlich schlechter beisammen waren, erhielten zudem die letzte Ölung.
Dieses Kinderhaus in Egelfing-Haar war in eingeweihten Kreisen bereits verrufen. Und zwar ging darüber das Gemunkel, dass da keines mehr lebend herauskommt. Auch uns war das bekannt. Ich selbst war einmal mit dort, mein Kind zu besuchen, und erschrak geradezu, in welch einem abgemagerten Zustand ich das Kind antraf. Vor der Pflegerin gab ich meiner Entrüstung darüber auch Ausdruck. Diese aber versicherte, oder besser gesagt, sie wollte mir versichern, dass die Kinder alle reichlich zu essen bekommen und die Abmagerung wahrscheinlich auf die Entwicklung des Kindes zurückzuführen wäre. Ich tat, wie wenn ich ihr Glauben schenken wollte, und sagte meiner Frau, sie müsse mindestens zweimal in der Woche nach Haar fahren, um dem Kind etwas zu essen zu bringen. Aber das Kind wurde von Besuch zu Besuch immer leichter. Und auf seinem Gesicht haben sich Flechten gebildet. Wir haben darüber auch mit dem Arzt gesprochen.
Als konfessionell ungebundener und überzeugter nationalsozialistischer Anstaltsleiter halte ich mich aber für verpflichtet, eine wirkliche Sparmaßnahme aufzuzeigen, die geeignet ist, die Lage der Anstalten wirtschaftlich günstig zu beeinflussen. Ich erachte es an dieser Stelle für angebracht, einmal offen und in aller Deutlichkeit auf die Notwendigkeit hinzuweisen, dass wir Ärzte hinsichtlich ärztlicher Betreuung lebensunwerten Lebens auch die letzte Konsequenz im Sinne der Ausmerze ziehen.
Telegramm aus Egelfing-Haar, 21. Dezember 1944. Wir teilen Ihnen hierdurch mit, dass Ihre Tochter nach einer Erkältung jetzt an einer schweren Lungenentzündung erkrankt ist. Der Zustand des Kindes ist bedenklich. Heil Hitler, gezeichnet Dr. Pfannmüller. Telegramm aus Egelfing-Haar, 24. Dezember 1944. Tochter gestorben, wegen Beerdigung Anruf 41331 Egelfing.
Der Reichsminister des Innern hat mit Erlass vom 30. August 1940 angeordnet, dass die Juden in einer Anstalt untergebracht werden. Zur Durchführung dieses Erlasses ordne ich an, dass alle Juden am 14. September 1940 in die Heil- und Pflegeanstalt Egelfing-Haar bei München zu verbringen sind. Für diese Maßnahmen kommen nur Volljuden deutscher und polnischer Staatsangehörigkeit sowie staatenlose Volljuden in Frage.
76 Frauen und 82 Männer, darunter ein 10-jähriger Junge, sind betroffen. Sie werden in der Heil- und Pflegeanstalt Egelfing-Haar noch von der Tobis-Filmkunst gefilmt. Bereits am 20. September 1940 werden sie in die Tötungsanstalt Brandenburg deportiert, um dort vergast zu werden. Von der Deckadresse, dem Standesamt Cholm, Post Lublin, kamen dann die Kostenrechnungen für die verstorbenen jüdischen Kranken.
Die Verlegung ist nicht nur gesetzlich in Ordnung, sondern sie war meines Erachtens auch vollkommen berechtigt, nachdem sich die arischen Kranken und das arische Pflegepersonal wiederholt geweigert hatten, mit jüdischen Kranken in einer Abteilung beisammen zu sein und verpflegt sein zu müssen.
Nach meinem letzten Besuch bei Ihnen habe ich mich auf Ihren freundlichen Rat nochmals nach Berlin ans Innenministerium gewandt, habe aber leider keine Antwort bekommen. Mit dem gleichen negativen Resultat habe ich 4-mal an die Anstalt Chelm bei Lublin geschrieben. Dagegen habe ich von 2 anderen polnischen Anstalten den Bescheid bekommen, dass meine Tochter nicht dort sei. Wo kann ich sie nun noch suchen? Sie hatten im Herbst die Freundlichkeit, mir schreiben zu lassen, dass sie meine Anfrage an die Transportgesellschaft weitergeleitet haben. Ist es nun sehr unbescheiden von mir, wenn ich sie um die Adresse dieser Gesellschaft bitte? Vielleicht habe ich doch Erfolg, wenn ich mich nochmals hinwende. Wenn es Ihnen möglich ist, sehr geehrter Herr Direktor, dann lassen Sie mir doch bitte einen kurzen Bescheid zukommen, um mich von dieser qualvollen Ungewissheit zu befreien. Für Ihren gütigen Bescheid im Voraus verbindlichst dankend empfehle ich mich Ihnen ergebenst.
Haar, den 19.06.41. Liebe Mutter, da ich von hier fort muss und nicht weiß, wohin, will ich euch die letzten Zeilen schreiben. Es ist hart für mich. Ich sage allen herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Wenn nicht auf dieser Welt, dann hoffentlich im Himmel. Es grüßt euch herzlich, euer dankbarer Sohn.
Herr Pfarrer, wir sind jetzt gestempelt worden. Es heißt, dass wir morgen fortkommen. Wir werden vergast oder anders umgebracht. Wir wissen es. Der liebe Gott will es nicht, aber er lässt es zu, weil er den Menschen den freien Willen gegeben hat.
Im Januar 1940 werden 25 Männer und 22 Frauen in die grauen Omnibusse der gemeinnützigen Krankentransport GmbH geführt und nach Grafeneck gebracht, wo sie mit Kohlenmonoxid getötet werden. Die Patienten aus Egelfing-Haas sind die ersten, die der Euthanasie zum Opfer fallen. Weitere Transporte folgen mit 47 bzw. 70 Kranken. Zwischen dem 30.08.1940 und dem 17.01.1941 wird über ein Drittel aller Anstaltspatienten aus Egelfing-Haar abtransportiert und getötet. Ihre Zahl entspricht der im Oktober 1939 an die Reichsarbeitsgemeinschaft geschickten Meldebogen. Sie kommen alle in die sogenannte Reichsanstalt Hartheim bei Linz an der Donau. Der Wunsch Pfannmüllers nach einem eigenen Krematorium in Egelfing-Haar wird wegen der Nähe zur Großstadt München abgelehnt. Am 11.01.1943 wird von Direktor Pfannmüller eine fettarme Sonderkost für einen Teil der Patientinnen und Patienten eingeführt. Sie werden gezwungen, in separaten Bereichen der Anstalt in den sogenannten Hungerhäusern Nummer 22 und Nummer 25 zu wohnen. Der Direktor überwachte die Zubereitung des Essens streng und ließ sich regelmäßig die Gewichtstabellen der Patienten vorlegen. Gelegentlich ordnete Pfannmüller die Vergabe starker Schlafmittel an, um das Sterben zu beschleunigen. Von Januar 1943 bis Juni 1945 sterben in den Hungerhäusern in Egelfing-Haar 429 Menschen. Wir halten sie fett- und eiweißlos, dann gehen sie von selber.
Formbrief des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren. Betrifft Verlegung von Kranken der Heil- und Pflegeanstalten. Der Transport ist von der Abgabeanstalt vorzubereiten. Falls die Anstalt über kein Bahnanschlussgleis verfügt, ist der Transport der Kranken bis zur nächsten Bahnstation von der Anstalt durchzuführen. Unruhige Kranke sind mit entsprechenden Mitteln für einen mehrstündigen Transport vorzubereiten. Die Kranken sind in eigener Wäsche und Kleidung zu übergeben. Das gesamte Privateigentum ist in ordentlicher Verpackung mitzugeben. Die Krankenpersonalakten und Krankengeschichten sind dem Transportleiter auszuhändigen. Sollte ein Angehöriger bei der Abgabeanstalt anfragen, so antwortet diese, der Kranke sei im Auftrag des zuständigen Reichsverteidigungskommissars verlegt worden. Die neue Anstalt würde sich alsbald mit den Angehörigen in Verbindung setzen.
Die Angehörigen haben versucht, ihre Leute rauszuholen. Die anderen haben gesagt, Schwester, helfen Sie uns. Alle, die gekommen sind, hatten Angst. Wenn jemand neu eingeliefert worden ist, wurde gefragt, aber gell, Schwester, umgebracht werden sie bei euch nicht. Da haben wir eine Zeit lang keine Zugänge gehabt. Da haben wir oft gesagt, die Leute haben Angst, geben niemanden mehr rein. Man war mit dem Patienten ja so verwachsen. Man hat die Leute ja so gemocht. Geweint haben wir halt. Manche waren jung reingekommen. Martha, die haben wir gar nicht gern hergegeben. Die hat gar so gejammert. Lasst mich da. Die Gute. Ich sehe uns noch, wie wir rumstanden um den Omnibus und geweint haben. Es war furchtbar. Die Therese, die hat etwas gemerkt. Die hat geschrien, wenn ich umkomme, hole euch alle miteinander der Teufel.
Werte Direktion, wollte meinen Sohn besuchen, da bekam ich ein Telegramm, dass er ins Altreich verlegt worden ist. Wo ist denn dieses Altreich? Weil ich ihn besuchen möchte. Außerdem, sollte mein Sohn schon gestorben sein, bitte ich um seine Asche, denn in München gehen allerlei Gerüchte. Ich will einmal Klarheit.
Gut, es wurde planmäßig durchgeführt. Hätte man nicht so viel Zeit aufbringen können, den Gatten zu verständigen, nachdem doch der Plan vorlag? Linz schrieb mir wiederum, keinen Besuch, kein Paket senden, da Patient nach Erhalt der Nachricht schon in einer anderen Anstalt ist. Wahrlich, ein Paket nachzusenden, wäre auch von dort aus nicht zu viel verlangt gewesen. Dann kam die Nachricht aus Brandenburg, Anfall tot und sofort Einäscherung. Blieb keine Zeit mehr, den nächsten Angehörigen zu verständigen, der seine Frau noch einmal hätte sehen wollen. Darum war es von ihnen rücksichtslos, mich nicht vor dem Transport nach Linz zu verständigen. Ich hätte mich für mich verabschieden können. Bitte auch um die Adresse der Transportführerin nach Linz, da ich selber nach ihren letzten Eindrücken meiner Frau befragen möchte.
Wir haben diese Akten 1993 in einem Zwischenarchiv in Berlin gefunden. Sie sind das letzte Zeugnis einer Gruppe von NS-Opfern, die in einer breiteren Öffentlichkeit doch eher vergessen ist und auch in der Gruppe der Angehörigen nicht immer gern erinnert wird. Und wenn man die Akten dann weglegt, das ist dann ein ganz schwieriges Gefühl. Denn das Vergessen der Vernichtung ist ein Teil der Vernichtung selbst –